ARD.
It's a happy day. I'm very happy.
Es ist ein Tag des Glückes und ich bin wahnsinnig glücklich. Aber die Bilder, die wir sehen, sind ein Desaster. Wir hatten bis zuletzt Angst, dass irgendetwas passiert. Sie hätten jederzeit getötet werden können. Aber jetzt sind wir glücklich. Sie sind nun in guten Händen und alles ist okay.
They can kill them at any moment, so we really are very happy that they're in good hands now and that everything is okay.
Freude und Erleichterung in Tel Aviv. Das war die Stimme von Tamar, einer Angehörigen von Gadi Mose. Denn die Islamisten im Gazastreifen haben, wie vereinbart, weitere Geiseln freigelassen.
Bei der Übergabe an das Rote Kreuz haben sich allerdings chaotische Szenen abgespielt.
Verschärft sich in den Palästinensergebieten die humanitäre Lage?
In Israel ist ein Verbot in Kraft getreten, das die Arbeit des palästinensischen Flüchtlingshilfswerks faktisch zum Erliegen bringt.
Bei einem Drohnenangriff im ukrainischen Sumy hat es Tote und Verletzte gegeben.
Und Umweltschützer warnen vor einem Ökozid in der Ukraine. Die Schäden gehen in die Milliarden. Hallo, ich bin Daniel Runge.
Und ich bin Tarek Yusbashi. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. 11 Tage nach dem Beginn der Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas sind im Gazastreifen heute wieder 3 israelische Geiseln freigelassen worden. Die Soldatin Agam Berger, der 80-jährige Deutsch-Israeli Gadi Mose und die Israelin Abel Yehud, 29 Jahre alt und ebenfalls auch mit deutscher Staatsbürgerschaft. Außerdem 5 thailändische Arbeiter. Bei der Übergabe der Geiseln sollen sich allerdings chaotische Szenen abgespielt haben.
So ist es. Die Hamas hat die Übergabe wieder einmal als Machtdemonstration inszeniert. Und das sah dann so aus. Maskierte Terroristen, von Kopf bis Fuß in Schwarz gekleidet, schoben die Geiseln durch eine brüllende und drängelnde Menschenmenge zu den Fahrzeugen des Roten Kreuzes. Und Gadi Moses wurde dabei hin und her geschubst und Abel Yehud wirkte völlig verängstigt. Auch für die Angehörigen der Geiseln war das ganze Prozedere der Übergabe eine Riesenbelastung, sagt unser Korrespondent in Tel Aviv, Jan-Christoph Kitzler.
Ja, das ist natürlich furchtbar, weil die Namen der Geiseln, die freikommen, immer erst sehr kurzfristig veröffentlicht werden. Das heißt, die Familien und die Angehörigen, die sind natürlich dann zwischen Hoffen und Bangen und in totaler Verzweiflung, wenn dann eben ihre Namen, die Namen ihrer Lieben nicht auf den Listen stehen. Das ist schon eine furchtbare Szene natürlich. Es wird jetzt noch weitergehen. Wir gehen davon aus, dass jetzt noch 18 Geiseln insgesamt freigelassen werden. Von denen weiß man immerhin schon, das hat die Hamas gesagt, dass 8 nicht mehr am Leben sind. Aber welche 8 das sind, das ist noch nicht klar. Man muss sich dann eben das Leben der Angehörigen vorstellen, in sie hinein versetzen, wie furchtbar das ist, wenn sie dann am nächsten Wochenende oder jetzt am Samstag, Sonntag, wenn wieder weitere Geiseln freikommen sollen, eben die Namen ihrer Lieben nicht sehen, weil das dann die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass sie vielleicht tot sind. Das sind alles furchtbare Eindrücke, die diese Menschen dann haben und das ist Teil des Terrors.
Und aus den chaotischen Szenen bei der Freilassung der Geiseln im Gazastreifen hat Israel jetzt auch Konsequenzen gezogen.
Ganz genau. Eigentlich wollte Israel ja heute im Gegenzug mehr als 100 palästinensische Häftlinge freilassen. Aber daraus wird wohl jetzt nichts mehr oder vorerst nicht. Denn der israelische Regierungschef Netanyahu und sein Verteidigungsminister Katz, die haben die Entlassung der Häftlinge bis auf Weiteres gestoppt. Sie sollen jetzt erst freikommen, wenn die Hamas dafür sorgt, dass die Übergabe der weiteren Geiseln weniger chaotisch und weniger gefährlich abläuft. Und diese Garantie hat die Hamas wenig später auch gegeben.
In Israel ist heute ja auch ein Verbot in Kraft getreten, das sich gegen das UNRWA richtet, also das Hilfswerk der Vereinten Nationen für palästinensische Flüchtlinge. Die entsprechenden Gesetze hatte das israelische Parlament schon Ende Oktober verabschiedet. Worum geht es denn da?
Nun, Israel kappt alle Verbindungen zum UNRWA und das sieht so aus. Die Organisation darf auf israelischem Territorium keine Vertretung mehr haben, also keine Einrichtung. Und über israelische Grenzübergänge dürfen auch keine Hilfsgüter mehr für die Palästinenser geliefert werden.
Und was ist der Grund dafür? Was bezweckt Israel damit?
Hintergrund des Verbots sind schwere Vorwürfe gegen das UN-Hilfswerk. Israel sagt, rund 10% der etwa 13.000 Mitarbeiter sollen Verbindungen zur Hamas haben. Ein paar von ihnen sollen sogar an dem Terrorangriff der Hamas vom 7. Oktober beteiligt gewesen sein.
Aber ein Verbot des UNRWA könnte doch noch dramatische Folgen haben.
Richtig. Und zwar nicht nur für den Gazastreifen, sondern auch für Ostjerusalem, das ja von Israel annektiert wurde, und natürlich auch für das besetzte Westjordanland. Denn das UNRWA ist auch dort die zentrale Hilfsorganisation. Sie betreibt Schulen und versorgt die Menschen mit Medikamenten und mit Lebensmitteln. Es droht also eine humanitäre Krise. Dazu jetzt eine Reportage von Julio Segador aus Ostjerusalem.
Der kleine Bagger, der den Müll in den großen Container schaufelt, hat gut zu tun. Ein Mann mit einer hellblauen Weste lenkt das schwere Gerät mitten im Flüchtlingslager Shurfat in Ostjerusalem. Er bewegt Berge von Müll. Der Müllmann ist Mitarbeiter der UNRWA. Das Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästina-Flüchtlinge kümmert sich in Ostjerusalem um die Müllversorgung. Es betreibt Schulen und zahlreiche Gesundheitszentren. Ab heute soll damit Schluss sein. Israel verbietet in den besetzten und annektierten Gebieten UNRWA-Einrichtungen und israelische Beamte dürfen keinen Kontakt mehr haben zu UN-Mitarbeitern. Für Roland Friedrich, den deutschen UNRWA-Direktor im Westjordanland, eine gefährliche Situation.
Wenn wir eben diese Dienstleistung nicht mehr bringen können und uns beispielsweise nicht mehr ermöglicht wird, mit dem israelischen Militär zu koordinieren, die Müllabfuhr durchzuführen, beispielsweise Medikamente an diese verschiedenen Gesundheitszentren zu bringen, dann wird auch da A, die humanitäre Lage sich verschlechtern und B, möglicherweise auch sehr schnell die Stabilität in der Westbank weiter unter Druck geraten.
Auch das indische Hospiz in der Altstadt von Jerusalem wird von der UNRWA betrieben. Es ist spezialisiert auf Kinderheilkunde und die Behandlung von chronischen Krankheiten. Nidal Al-Sau steht an der Medikamentenausgabe. Er bekommt gerade neue Packungen mit Tabletten und Spritzen ausgehändigt. Diese Injektionen reichen für 3 Monate. Auch diese Medikamente sind für 3 Monate. Sie haben mir so viel gegeben, weil die Israelis die Klinik schließen wollen. Nidal Al-Sau redet sich in Rage. Das ist ein Attentat. Ich habe Bluthochdruck, Diabetes und Cholesterin und ich habe kein Geld, um die Medikamente zu bezahlen. Ich kann sonst nirgends hin. Ich habe keinen israelischen Ausweis, mit dem ich mich behandeln lassen könnte. Wir leben hier unter der Besatzung. Das bedeutet, dass ich langsam sterben werde. Manal Kayat, die Oberschwester im indischen Hospiz, steht neben dem aufgebrachten Mann. Sie hat Tränen in den Augen. Wer soll die Kinder künftig impfen, fragt sie. Wer soll sich um die anderen Patienten kümmern? Sie wirkt verzweifelt. Mir geht es wirklich schlecht. Ich bin hier aufgewachsen und arbeite hier seit 28 Jahren. Ich bin psychisch erschöpft. Alle hier haben Angst vor der Schließung der Klinik. Wo sollen wir denn künftig arbeiten? Niemand wird uns einen Job anbieten. Das ist unser Ende. Wie es weitergehen soll mit den bisherigen UNRWA-Einrichtungen, ist unklar. Israel will, dass andere UN-Organisationen und NGOs die Aufgaben des UN-Hilfswerkes übernehmen. Organisationen, die nicht von Hamas-Terroristen unterwandert seien, heißt es. Denn das ist der Vorwurf, der im Raum steht und der für das Ende von UNRWA in Ostjerusalem, im Westjordanland und in Gaza verantwortlich ist. Doch diesen Plan B, sagt Roland Friedrich, ohne auf den Hamas-Vorwurf einzugehen, diesen Plan B gibt es nicht.
UNRWA ist die einzige UN-Organisation, die tatsächlich direkte Dienstleistungen erbringt. Dieses Mandat hat keine andere UN-Organisation. Und keine andere UN-Organisation hat derzeit diese Präsenz vor Ort, die Zahl der Mitarbeiter und Mitarbeiter, das Vertrauen der Bevölkerung, den Zugang, die Liegenschaften. Es ist faktisch unmöglich, das kurzfristig auf andere Organisationen zu übertragen.
Wie es für Roland Friedrich persönlich weitergeht, ist völlig offen. Sein Visum ist ausgelaufen. Gut möglich, dass der deutsche UNRWA-Direktor für das Westjordanland und Ostjerusalem schon sehr schnell zur unerwünschten Person erklärt wird und Israel verlassen muss.
Eine Reportage von Julio Segador aus Ostjerusalem. Themenwechsel. Der Krieg in der Ukraine geht mit unverminderter Härte weiter, trotz aller Spekulationen über mögliche Verhandlungen. Erst in der vergangenen Nacht hat es wieder einen russischen Drohnenangriff gegeben, diesmal in Sumy in der Nähe der russischen Grenze.
Ja, da hat eine iranische Shahed-Drohne ein mehrstöckiges Wohnhaus getroffen und ein Loch in die Außenwand gerissen. Bei dem Angriff soll es mindestens 4 Tote gegeben haben. 9 Menschen wurden verletzt, auch ein Kind unter ihnen. Präsident Selenskyj spricht denn auch von einer Tragödie und einem Verbrechen Russlands.
Ja, fast 3 Jahre tobt nun schon der russische Angriffskrieg in der Ukraine und das menschliche Leid, das Kreml-Chef Putin über das Land gebracht hat, ist immens. Mindestens 12.000 ukrainische Zivilisten wurden bislang getötet, das schätzen die Vereinten Nationen. Etwa 30.000 wurden verletzt. Hinzu kommen noch Zehntausende getötete Soldaten und mehr als 100.000 Verwundete. Aber auch die Umweltschäden des Krieges sind riesig. Das hat jetzt eine Studie belegt.
Ja, richtig. Wissenschaftler der Europa-Universität in Frankfurt an der Oder haben einmal versucht, die Umweltschäden, die der Krieg in der Ukraine bis heute angerichtet hat, zu beziffern. Und sie kommen auf die erschreckende Summe von 72 Milliarden Euro. Umweltschützer warnen vor einem Ökozid in der Ukraine. Thorsten Mandalka berichtet.
Wälder, die nur noch aus Baumskeletten bestehen, verwesende Tierkadaver in Naturschutzgebieten, das Schwarze Meer, auf dem sich dunkle Ölteppiche ausbreiten. Auch das sind Bilder aus dem Ukraine-Krieg. Sie gehören zu dem, was Susan Worschesch vom Kompetenznetzwerk Ukraine an der Frankfurter Universität Viadrina einen Ökozid nennt, einen Mord an der Natur. Ihre Bilanz?
Wir haben beispielsweise verbrannte Wälder im Umfang von knapp 25.000 Hektar verbrannter Wald. Das ist unendlich viel. Es sind weitere 670.000 Hektar Wald vermint. Es ist eine landwirtschaftliche Fläche von knapp 500.000 Hektar vermint. Das sind unglaubliche Dimensionen und das ist wirklich eine Umweltkatastrophe, wirklich vom gigantischen Ausmaß.
Ein Vergleich macht das deutlich. Die in der Ukraine verminte Fläche entspricht etwa der gesamten Waldfläche des Landes Brandenburg. Tetjana Gedaschuk war als ukrainische Gastwissenschaftlerin an der Viadrina. Sie ist Umweltphilosophin an der Akademie der Wissenschaften in Kiew. Und sie erlebt die Auswirkungen der Umweltzerstörungen jeden Tag.
Environment and nature are silent victims of this war.
Die Natur ist ein stilles Opfer dieses Krieges, sagt sie und denkt dabei zum Beispiel an die steigende Luftverschmutzung im ganzen Land, die auch entsteht, weil die Menschen inzwischen viel zu oft Dieselgeneratoren nutzen müssen. Denn die russischen Luftangriffe richten sich ganz gezielt gegen die Energieinfrastruktur. Kaum wahrgenommen wird in der Öffentlichkeit auch das zunehmende Sterben von Walen und Delfinen im Schwarzen Meer, verursacht durch militärisches Sonar oder etwa der aktuellen Ölkatastrophe in der Meeresstraße von Kertsch, wo 2 Tanker kollidierten. Das kann in Putins Schattenflotte immer wieder passieren, sagt Susan Worschesch.
Eine Ölkatastrophe vor Finnland, vor Estland, vor Schweden wäre genauso katastrophal, wie sie es jetzt auch vor der Krim ist. Die schlimmste anzunehmende Katastrophe ist natürlich, dass auch das Atomkraftwerk Saporizhia irgendwie einen Unfall haben könnte, dass wir also eine Nuklearkatastrophe von ungeahnten Ausmaßen haben, gegen die Tschernobyl wahrscheinlich wirklich klein aussieht.
Einen ökologischen Schaden von 72 Milliarden Euro hat der Krieg schon jetzt angerichtet, berichten die Wissenschaftler. Sie berufen sich dabei auf Zahlen der ukrainischen Umweltbehörde. Die Milliardenbeträge für die Wiederherstellung der Lebensgrundlagen müssen nach dem Krieg wieder aufgebracht werden.
Man kann immer noch schauen, was man beispielsweise von russischen Vermögen, wenn man da nicht nur die Zinsen, die Zinserträge abschöpft, sondern die Vermögen insgesamt, die eingefroren sind in der EU, dafür nutzt, dann ist das schon ein Teil auch des Wiederaufbaus.
Russland soll dann bezahlen. Realistisch gesehen wird dafür aber auch die internationale Gemeinschaft mit aufkommen müssen. Deutschland inklusive.
Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Bei mir im Studio war Daniel Runge aus der Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank fürs Zuhören.